Ja, guten Abend oder frühen Abend. Herzlich willkommen zu dem Vortrag Leben in der Wildnis, zu dem ich eingeladen habe und die Urania einlädt. Vielen Dank fürs hier sein dürfen. Genau. Und wir werden uns in den nächsten 1 bis 1,5 Stunden mit dem Thema im Waldleben beschäftigen. Und auf der einen Seite wird es sein, meine Erfahrung mit im Wald leben, aber es wird auch ein bisschen darüber hinausgehen, um zu gucken, was haben denn Leute, die native Kulturen studiert haben, dazu zu sagen, was es früher bedeutete, im Wald zu leben. Es wird eine Mischung sein und hauptsächlich aber wird es darum gehen, was auch meine Erlebnisse waren, weil das ist für mich jedenfalls am spannendsten, das kann ich auch am besten erzählen. Und was wichtig dabei ist, mein Name ist Bastian Barucker und ich bin seit 15 Jahren mit dem Thema beschäftigt, was das eigentlich heißt, sich mit der Natur zu verbinden und in den Wald zu gehen und was gibt es da so überhaupt zu entdecken. Und sag kurz was zu meiner Intention, bin ich in den Wald gegangen, was wollte ich da überhaupt finden, was habe ich dann da gefunden und welche von den Sachen, die mir da aufgefallen sind, haben vielleicht für heute Relevanz und für uns alle Relevanz. Weil oft, wenn ich diese Vorträge halte, dann hat es einen unterhaltsamen Wert, den wird es bestimmt auch haben. Aber was mir auch wichtig ist, ist, hinter all dem, was dort erlebt wird im Wald, stecken Dinge, die heute auch von wichtiger Bedeutung sein können und meiner Meinung nach auch sind. Und ich sage am Anfang jetzt kurz was zu mir und wie ich dazu gekommen bin und dann beschreibe ich so ein bisschen die Wildniserfahrung, die ich gemacht habe. Da wird es hauptsächlich darum gehen, dass ich mal ein Jahr im Wald gelebt habe. Und zwar sage ich dann auch in Ruhe, wo und wie das war. Und danach habe ich aber jeweils nochmals viele Monate im Wald gelebt, mal in Skandinavien, mal in Polen und habe mich auch selber auf die Suche gemacht, zu gucken, wo treffe ich denn noch Jäger- und Sammlerkulturen, von denen ich was lernen kann. Und dann werden wir zusammen so ein bisschen diese Zeit im Wald so durchreiten, durch den Frühling, durch den Sommer, durch den Herbst und durch den Winter. Und ich werde so erzählen, was in dieser Zeit fürs im Wald leben, fürs wirkliche Leben in der Wildnis, was da wichtig ist, was da bedeutsam ist. Und manchmal gehe ich dann so ein Stück raus und sage Dinge oder führe auf Dinge hin, die heutzutage plötzlich erkannt werden von Wissenschaftlern oder Forschern. Und im Kontext von dem, was ich erzähle, wird dann hier klar werden, dass das für jemanden, der im Wald gelebt hat, relativ logisch ist. Beziehungsweise Leuten, die schon immer im Wald gelebt haben, davon gibt es nur noch ganz wenige auf dieser Welt, die das schon immer wissen. Und ich finde, wir leben in einer Zeit, wo es von Bedeutung sein kann, sich der Vergangenheit zuzuwenden, um die Zukunft anders zu gestalten. Weil gerade in den letzten Tagen, ich habe es jetzt wieder gelesen, Insekten sterben, Vögel sterben, so viele Dinge kann ich jetzt aufzählen, die für mich genügend Motivation sind, um zu gucken, also wenn das alles nicht geht, was wir jetzt machen, und anscheinend funktioniert es nicht ganz so tadellos, dann müsste es ja andere Wege geben. Und anstelle von nur nach vorne zu gucken, was auch gut ist, geht nicht darum, nicht nach vorne zu gucken, war es für mich jedenfalls hilfreich, auch in die Vergangenheit zu schauen. Und das heißt, wie haben denn Menschen so gelebt zusammen? Ich habe früher mal in einem archäologischen Museum gearbeitet. Das ist Ötzidorf in Österreich, das kennen vielleicht manche. Und da haben wir uns verkleidet wie der Ötzi und haben Feuer gemacht wie der Ötzi. Und dann sind die Leute mal zu uns gekommen, ja guck mal, da ist der Ötzi und guck dir den mal an und haben sich lustig gemacht. Und oft kommt nach so einem Vortrag auf die Frage, ja, sollen wir alle in den Wald gehen und im Wald leben? Das ist nicht die Intention dieses Abends. Also Sie können ganz beruhigt in Ihren zivilisierten Wohlstand zurückkehren. Aber vielleicht ergeben sich Fragen nach dem Abend, die mit dem eigenen Lebensstil zu tun haben. Und abschließend werden wir das mit Fragen oder Kommentaren und eigenen Geschichten von Ihnen, weil ich habe eine Menge Wissen, aber genauso viel Wissen ist vielleicht bei Ihnen und Fragen, die interessant sind. Und meistens kommen die spannendsten Sachen dann bei den Fragen. Und Leute wollen wissen, wie habt ihr das im Wald gemacht und wie geht das überhaupt? Und aufs Klo gehen und sowas alles. Das kommt dann vielleicht schon, erzähle ich das schon, aber vielleicht kommt es auch noch später. Ich bin immer so leicht aufgeregt vor so einem Vortrag, weil ich nie genau weiß, wie es laufen wird. Aber das ist völlig okay, weil das hat ganz viel mit dem zu tun, worum es gehen wird. Weil im Wald leben heißt Kontrolle abgeben. Und zivilisiertes Leben heißt, so viel Kontrolle wie möglich haben wollen. Ich will kontrollieren, wie viel Grad sind hier im Raum. Ich will kontrollieren, wer ist hier reingekommen. Ich will kontrollieren, mit wem ich chatte. Ich will kontrollieren, was ich mir angucke. Der zivilisierte Mensch will vor allen Dingen kontrollieren. Und mit so einer Einstellung in den Wald zu gehen, das gibt es auch nicht nur im Wald, Leute, die Segeltouren machen und so, kennen ganz viel von dem, was ich erzähle. Diese Kontrolleinstellung ist im Wald super schwierig aufrechtzuerhalten. Und das wird heute auch ein Thema werden an diesem Abend. Genau, und deshalb vertraue ich einfach, dass es gut wird und fange mal an zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe mein Abitur gemacht und während meines Abiturs fielen mir Bücher in die Hände, die mich irgendwie haben nachdenken lassen. Eins davon war Jean-Jacques Rousseau und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Emil oder über die Erziehung. Das werden vielleicht Leute hier kennen. Und der hat eigentlich beschrieben, dass das, wie ich da gerade im Abitur lerne, überhaupt nicht funktionieren kann. Also in dem Buch steht, ich meine, neben dem, was man über Rousseau denken kann, was man mit seinen eigenen Kindern gemacht hat, manche wissen das vielleicht, stand auf jeden Fall in dem Buch, dass Lernen, so wie ich das in der Schule gerade mache, nicht geht, dass das eigentlich nicht nachhaltig ist. Und das merkte ich auch als Schüler selber. Und dann war mein Abitur vorbei und ich merkte, eine Sache war mir klar, ich gehe jetzt nicht in die nächste Kiste, um zu lernen. Also es wäre für mich die Uni gewesen. Sondern ich hatte so einen Vorbehalt und fing an, durch diese Bücher mich zu fragen, ja okay, wow, was ist denn, wie geht denn Lernen zum Beispiel eigentlich? Also es kann sein, dass ich immer wieder auf Lernen zurückkomme, weil ich beschäftige mich viel mit Lernen. Und da stand drin, dass Lernen so nicht geht. Lernen müsste man eigentlich durch Erlebnisse und Lernen, da braucht man eigentlich eine Begleitung zu und einen Mentor und das kann man nur durch eigenes Erfahren, kann das eigentlich nur passieren. Das war in der Schule nicht so der Fall. Und dann habe ich einen Zivildienst gemacht und in meinem Zivildienst gab es ein Seminar von einem Mann, der war immer im Lappland unterwegs und hat uns da erzählt, wie unmöglich es da war, auf Klo zu gehen im Wald, weil der hat da immer Wildnis-Sessions gemacht, weil ihn die Mücken schon zerstochen haben, bevor er überhaupt nur die Hose runtergezogen hatte. Und hat uns Bilder gezeigt, wir waren alle sehr fasziniert. Und dann ist er mit uns losgegangen, hat uns mit uns Birkenrinde angezündet. Es war ein regnerischer Tag. Ich habe einfach irgendein Seminar gebucht, wo ich dachte, ja, das ist wahrscheinlich der geringste Widerstand, den es da zu finden gibt. Und dann zeigt er uns Sachen wie Birkenrinde anzünden, dass es im Regen geht. Und ich war fasziniert. Und ich war viel gereist vorher und habe da dann Entschluss gefasst. Eines Tages im Zivildienst gab ich in die Suchmaschine ein, weiß auch nicht mehr, Überlebenstraining, Überlebenskunst. Und das war vor 15 Jahren und da gab es das fast noch gar nicht. Und da gab es dann 4 Wildnisschulen und ich habe eine angeschrieben und gesagt, ich möchte das alles lernen, aber ich habe kein Geld. Und ich habe aber 2 Hände, die was machen können. Und dann hat eine Schule gesagt, okay, gut, wenn du bei uns kochst, dann bringen wir dir was bei. Und dann habe ich mir ein Schulkochbuch gekauft, habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, du musst mir unbedingt die Basics beibringen. Und dann bin ich mit meinem Kochbuch im Rucksack nach Österreich und konnte dort 3 Jahre lernen, was es bedeutet, im Wald zu leben. Habe also eine Lehre gemacht zum Archäotechniker und Überlebenstrainer, hieß es. Das ist kein staatlich anerkannter Beruf. Aber das hieß 3 Jahre lang, immer von April bis Oktober, also Körbe flechten, Leder gerben, Feuer machen ohne Streichhölzer, Spuren lesen, Vogelsprache erkennen, Hütten bauen, Bogen bauen, irgendwelche Hütten bauen, Fleisch trocknen, ich kann es jetzt nicht alles aufzählen. Ganz viele Techniken, die es bräuchte, um im Wald zu leben. Das hat mich total fasziniert. Und auf der anderen Seite gab es aber noch einen anderen Bereich von Wildnis, der mich plötzlich fasziniert, das war Spiritualität und Leben. Wie haben die zusammen gelebt? Also wie haben die sich organisiert? Also wie haben die miteinander kommuniziert? Was haben die da alles gemacht? Und mein Bild von diesem wilden, vielleicht chaotischen Leben als Jäger und Sammler bröckelte, weil es klar war, dass es ein sehr, sehr durchdachtes und sehr fein strukturiertes Netzwerk von Leben ist. Sie hatten die gleichen Fragen wie wir. Also wir brauchen genügend zu essen, wir brauchen genügend zu trinken, wir brauchen Kinder, die zu Erwachsenen heranwachsen, die Lust haben, an der Gemeinschaft teilzunehmen, die genügend Ahnung haben. Weil wir zu wenig Ahnung würde bedeuten Tod, wenn es um Giftpflanzen oder Tiere geht. Also fing ich an zu verstehen, dass da ein Riesenkosmos dahinter war. Und wie das beim Zimmermann zum Beispiel noch üblich ist, hatte ich nach 3 Jahren Lehre zum Überlebenstrainer die Frage, was wäre, wenn ich im Wald leben müsste? Also wenn ich nicht sagen könnte, ich mache jetzt Feuer hier mit meinem Bogen und es klappt nicht, also gehe ich rein und hole mir die Streichhölzer. Was wäre, wenn es alles weg wäre? Weil ich konnte mir nicht vorstellen, Leuten was über die Wildnis zu erzählen, so wie jetzt hier und ich hätte nie im Wald gelebt. Das war für mich nicht möglich. Zweitens wollte ich wissen, was wäre denn, wenn eigentlich die gleichen Leute 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 1 Jahr lang aufeinander hocken und voneinander abhängig wären. Also wenn wir jetzt in den Wald ziehen würden und es gäbe keinen Ausweg, es gäbe kein Telefon, wir müssten voneinander lernen und abhängig sein. Das hat mich auch interessiert, weil ich fand es schwierig, auf engem Raum mit Leuten lange Zeit zusammenzuleben. Weil da gab es immer Konflikte. Und ich wollte wissen, wie das eigentlich gehen kann. Und dann hörte ich eines Tages einen Mann reden, der sprach von, ja, und da war ich im Wald in den USA, Nordamerika, und da haben wir so im Wald gelebt und wir haben nur im Wald gelebt. Es war kein Kurs mehr, sondern es war wirklich so, als würden wir in der Wildnis leben. Das hatte ich so gehört. Und dann habe ich nur den Namen aufgefasst von der Schule, die das angeboten hat. Und für mich war klar, das ist jetzt mein nächster Schritt. Ich möchte wissen, was es bedeutet, im Wald zu leben, in der Wildnis zu leben. Also rief ich da sofort an. Und da ging dann sofort der Leiter ans Telefon und ich sage, ja, ich will das unbedingt machen. Oh, er so, das ist aber sehr spontan, wir fangen ja übermorgen an. Und ich so, nee, nächstes Jahr, ah, okay. Und er hat mich angemeldet und habe auf einer Tankstelle gearbeitet und in einem Waldkindergarten gearbeitet, um das Geld zusammenzukriegen. Und war dann zugelassen und bin hin und dann gab es das Jahr im Wald. Und ich nehme sie jetzt mit zu diesem Anfang. Und reise mit Ihnen sozusagen zu den großen Seen Nordamerikas. Und wenn wir uns dann Chicago denken und von da aus nochmal nördlich 6-7 Stunden fahren, fast an der kanadischen Grenze, sind wir umgeben von Seen, von Sümpfen, von Mücken, von Bäumen, leichten Hügeln, manchmal Laubwald, aber auch viel Nadelwald, Lärchen, die in Sümpfen stehen. Und dort gibt es ein Programm bei einer Schule, und diese heißt Teaching Drum Outdoor School. Und das ist die einzige Schule, die ich kenne auf dieser Welt, zurzeit jedenfalls, die sagt, unsere Lehrmethode ist, wir gehen ein Jahr in den Wald. Es gibt kein Seminar, es gibt auch keine wirklichen Unterrichtsstunden, sondern ihr lebt draußen im Wald. Und neben dem, dass ich diese ganzen Skills lernen wollte, dachte ich auch in dem Alter, in dem ich da war, das denke ich jetzt immer noch, was für ein geiles Abenteuer. Also das ist einfach ein Abenteuer, ein Jahr lang diese Kultur, diese Zivilisation zu verlassen. Für mich immer mit der Frage, was ist denn eigentlich ursprünglich richtig oder was ist denn natürlich? Ich habe immer gedacht, die Natur ist ein guter Referenzpunkt für die Wahrheit. Denke ich immer noch, ehrlich gesagt. Und dann sind wir an diesen Ort gefahren, oder ich, und dort waren noch andere Leute. Und was ich jetzt gerne machen würde, ist, ich erkläre ganz kurz die Rahmenbedingungen von unserem Aufenthalt, damit es eine Vorstellung gibt, wie wir da ungefähr gelebt haben. Also, wir sind da in den Wald gegangen und es gab ein kleines Camp, das war schon leicht vorgebaut und es gab zwei Gruppen aus 7 Menschen. Dieses Programm findet jedes Jahr statt und es ist jedes Jahr anders. Ich erzähle nur mal von meinen Erfahrungen. Und was wir bei uns trugen durften, war sehr limitiert. Es gab eine genaue Liste, also es waren 3 Hosen, es waren 3 Socken, es war ein Beil, es war ein Messer, es war ein Schlafsack, es waren 3 T-Shirts, da, da, da. Also es war sehr, sehr limitiert. Es gab keine Bücher, es gab keine Elektrizität natürlich nicht, es gab ja, ganz viel nicht, was es sonst so gibt. Und damit sind wir raus in den Wald und landeten da, 7 Leute in einem Clan, also es gab 2 Clans und wir waren einer, an einem wunderschönen See. Und die Aufgabe war jetzt erstmal da überhaupt klarzukommen. Und weiterer Rahmenpunkt dieses Jahres im Wald war einmal im Mond. Wir müssen jetzt kurz die zivilisierte Welt hinter uns lassen. Das Ding Monat kommt vom Mond. Und ein Mond ist 28 Tage, nämlich vom Vollmond zum Vollmond. Das heißt, es gibt keine Wochen mehr, es gibt keine Monate mehr, es gibt keine Tage mehr, es gibt Monde, es gibt Viertelmonde und es gibt Sonnen. Und einmal im Mond durften wir, nämlich bei Neumond, durften wir die Wildnis verlassen und sind circa 12 Kilometer gepaddelt oder gelaufen zur Schule und durften dort für 24 Stunden Telefon und Bibliothek benutzen. Und Computer. Also 2 Computer, 2 Telefone, 7 Leute, 24 Stunden und alle Bedürfnisse, nach draußen zu telefonieren, Sachen nachzuschlagen. Das war so zum Beispiel ein kleiner Konfliktpunkt. Und einmal im Mond wurde eine Schwitzhütte gemacht. Eine Schwitzhütte ist eine Hütte, die relativ dicht ist. Dann werden draußen Steine erhitzt, bis sie glühen. Und diese Steine werden dann in diese Hütte gebracht. Dort drin sitzt man im Kreis, ursprünglicherweise nackt. Und da wird Wasser drauf gegossen, es entsteht Dampf und Hitze. Und viele kennen es als Sauna. Und natürlich ist es Jahrtausende alt. Und gab es bei uns, gab es in Nordamerika und war die Schwitzhütte. Das ist ein weiterer Rahmenpunkt. Dann gab es in diesem Wald, in diesem Jahr noch was ganz Wichtiges, weil sonst wäre das eine Katastrophe geworden. Es gab Leute, die mehr Ahnung hatten als wir. Und die sind dann am Anfang jeden Tag gekommen und haben uns gesagt, okay, pass auf Leute, die Pflanze auf keinen Fall essen, den Pilz bitte auf keinen Fall essen, Pilze generell nicht essen. Und da ungefähr, also hier gibt es Pumas, hier gibt es Bären, hier gibt es Wölfe, hier gibt es Kojoten, aufpassen bitte. Und die haben uns dann gewisse Basics gezeigt, Also wie zum Beispiel Fallen stellen, wie Feuer machen, wie eine Schüssel herstellen, wie welches Holz sammeln. Also so die Grundlagen, damit wir uns nicht wehtun, sozusagen. Und damit wir uns also selber und gegenseitig nicht wehtun. Und haben uns Sachen beigebracht. Warum das ein Ja ist und nicht weniger, hat mehrere Gründe. Einer ist ganz wichtig. Jetzt komme ich wieder zum Lernen. Weil die Annahme ist, und das ist gerade vielleicht in den letzten 5 Jahren ein riesiger Hype, es geht darum, wie lernen wir, und dann gibt es Neurobiologen, die das toll darstellen, dass Lernen halt durch Erfahrung passiert, und das ist alles, was Jäger und Sammler schon wussten. Also Leute früher hatten keine Schule, sie hatten keinen Unterricht, sondern sie haben mit Kindern zusammen was gemacht, die Kinder haben beobachtet oder sie haben selber was ausprobiert und so haben sie gelernt. Und dieses Programm ist deshalb ein Ja, weil die Anleiter wollen, dass wir durch Erfahrung lernen. Das heißt, die bringen uns die Basics bei, hier so ungefähr geht eine Falle. Und dann, wenn wir dann fragen, ja, und welches Holz genau und wie lange muss das geschnitzt werden, sagen sie, probier es aus. Und bevor es nicht genügend ausprobiert wurde, gibt es keine Antwort. Das ist super frustrierend mit unserem modernen Bildungsverständnis, weil zum Beispiel hier, das könnte ja auch ein Lehrsaal sein, wo vorne jemand steht, der eventuell Ahnung hat, das könnte ich sein. Und Sie könnten jetzt sagen, na, sag uns doch mal, wie das funktioniert. Ich sag's und wir könnten glauben, es ist Lernen passiert. Aber es ist nicht, weil das dauert nicht sehr lange, bis es wieder vergessen ist. Es gibt ja das tolle Wort Bulimie-Lernen. Also ich tue ganz viel rein für eine Prüfung und dann kotze ich das zur Prüfung perfekt aus und danach ist davon nichts mehr da. Und genau das funktioniert im Wald natürlich nicht und war ursprünglicherweise nie der Fall. Kein Jäger- und Sammlerkind in Tansania oder Botswana hat sich überlegt, übermorgen fragt er mich alles übers Fallenstellen aus, dann bringe ich das alles aufs Tablett und dann brauche ich es nie wieder. Nee, also ich muss Fallenstellen lernen, weil ich will selber Tiere mit nach Hause bringen. Kinder und Frauen haben ursprünglicherweise mindestens, wenn nicht mehr Kalorien nach Hause gebracht, wie Männer auf der Großwildjagd, nur mal so zu dem Thema, kleine Kinder und Fallenstellen. Dann, Rahmenbedingungen habe ich jetzt schon gesagt, hier so ist ein bisschen was zum klaren Leben, also wir lebten dann dort in diesem Wald und jetzt kommt auch die große Frage, wovon haben wir uns ernährt? Richtig, Essen ist ganz wichtig. Und die Antwort ist, wir haben uns nicht komplett selber ernähren können. Hätten wir nicht geschafft, ist eine wahnsinnige Aufgabe. Wir haben am Anfang alle 3 bis 4 Tage Essen bekommen. Essenslieferung, wir wussten nicht, wann sie kommen und wir wussten nicht, was da kommt, aber wir haben immer Unterstützung bekommen. Am Anfang relativ viel, weil es war klar, wir mussten erstmal lernen, wie gehe ich auf Klo, was mache ich mit dem Wasser, trinken, alles ist neu, der komplette Kulturschock. Deshalb haben wir am Anfang Essen bekommen, jedoch nie so viel, dass wir satt wurden. Ne? Weil, ganz wichtige Erkenntnis, komme ich wahrscheinlich darauf zurück, obwohl ich das Essensthema nicht so riesig machen will, Hunger ist der beste Motivator, um zu lernen, was essbar ist. Also es ist immer schön aus Freude und Lust, was zu lernen, das finde ich auch total gut, aber wenn es wirklich darum geht, effektiv zu lernen, dann ist Notwendigkeit die absolute Waffe, so würde ich es mal nennen. Also wir wussten ganz schnell, was essbar ist und was nicht, weil wir hatten einfach wahnsinnig wenig zu essen. Was ist noch zu den Rahmenbedingungen zusammen? Wir hatten dieses wenige Equipment, wir durften einmal im Viertelmond Briefe rausschicken und bekommen. Wir durften einmal im Monat halt die Sachen machen, von denen ich schon erzählt habe. Und es kam ein Begleiter zu uns, der Tamarack Song heißt der, der selber viele Jahre im Wald gelebt hat und bei ursprünglichen Menschen gelernt hat und auch mit Wölfen gelebt hat. Und der hat uns angeleitet. Der saß ganz in ältesten Traditionen. Also nicht unser Lehrerverständnis ist ja, der weiß ganz viel und sagt mir das. Und in ursprünglichen Kulturen gibt es Älteste, deren Job ist es vor allen Dingen viel zu beobachten und erstmal nicht so viel zu sagen und kleine Hinweise zu geben, was uns Fuchsteufels wild gemacht hat, weil er saß rum und wir haben gesagt, ja nun sag uns doch mal, wie wir, keine Ahnung, unsere Nüsse vom Eichhörnchen beschützen. Und er dann so, naja, habt ihr das Eichhörnchen schon mal genau beobachtet? Und bevor ihr das nicht gemacht habt, gebe ich euch keine Antwort. Also war zum Beispiel ein Job, war wochenlang Eichhörnchen beobachten. Wo leben die? Wie groß ist deren Revier eigentlich? Was machen die den ganzen Tag? Wann sind die aktiv? Und warum und wie klauen die unsere Nüsse? Ja? Vielleicht kommt das Eichhörnchen nochmal zur Sprache. Auf jeden Fall war das Eichhörnchen für uns ein großer Lehrer. Eine ganz klare und offensichtliche Rahmenbedingung ist, dass wir die ganze Zeit nur draußen waren. Das klingt irgendwie so lapidar, aber das ist für die zivilisierte Welt heutzutage völlig undenkbar. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, was ich total schön fand. Und das lese ich gerne mal vor und finde es sehr passend. Das ist von einem Mann, Wilfrid Peltier, der eigentlich sozusagen Indianer ist, obwohl das ja politisch unkorrekt ist, und versucht hat, in der weißen Welt zu bestehen und dann irgendwann diese Aussage traf, sie kehren zum Land zurück, immer mehr von ihnen. Und das ist der einzige echte Sitz der Weisheit, den es je gegeben hat. Sie werden alles, was sie wissen müssen, vom Land lernen. Alles, was es überhaupt zu wissen gibt. Wenn sie lange genug dort bleiben, werden sie lernen, dass sie das Land sind. Wo immer du bist, ist dein Zuhause. Und die Erde ist das Paradies. Und wo du deinen Fuß auch hinsetzt, ist heiliges Land. Man lebt nicht wie ein Parasit davon, du lebst darin und es in dir. Oder du wirst nicht überleben. Das ist ein starker Satz. Und was hat das mit uns gemacht? Wir waren die ganze Zeit nur draußen und hier darf ich vorstellen, unseren Zuhause-See, das ist Woodbury Lake. Und dieser See hat uns mit Wasser versorgt, war unsere Badestelle für uns zum Baden, hat unsere Klamotten gewaschen. Dieser See hat die Fische beherbergt, die wir gegessen haben. Und die Frösche und die Froscheier und den Laich. Und dieser See hat ganz viel von dem geliefert, was wir brauchten. Und warum ich kurz anklingen lasse, ist, dass wir die ganze Zeit draußen waren. Ist erstens, es war sehr besonders, jeden Augenblick des Lebens draußen zu sein. Und zum Beispiel eine Sache, die ich in meinem Leben nie wusste, die mir nur eingefallen ist oder aufgefallen ist, weil ich draußen im Wald gelebt habe, ist, weiß hier jemand, wo und wann der volle Mond aufgeht? Im Verhältnis zur Sonne? Ha? Direkt gegenüber. Aber nur der volle Mond tut es. Schön. Also das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber ich wusste irgendwann, ich war immer abends auf diesem See in meinem Kanu, saß da, beobachtete. Und irgendwann habe ich dann mitbekommen, dass die Sonne geht gerade unter. Ich gucke mir die Sonne an. Wow, die Sonne geht unter, toll. Und ich gucke zur anderen Seite, boah, der volle Mond geht auf. Und warum habe ich das überhaupt gemacht? Weil ich wusste, immer zum vollen Mond, habe ich ja vorhin gesagt, gibt es die Schwitzhütte. Und die Schwitzhütte, das ist toll, weil da konnte man sich mal richtig sauber machen. Aber die Schwitzhütte hatte noch einen anderen Vorteil. Bei der Schwitzhütte war es so, da kamen die Leute von der Schule, ja, also es gab ja noch diese Schule da, wo die Leute mit den Telefonen und Büchern waren, die kamen auch mit zur Schwitzhütte und brachten Essen. Und zwar Essen, was wir nicht gekriegt haben, sowas wie Zwiebeln, Knoblauch. Und deswegen wusste ich, es ist Vollmond und Vollmond bekam eine Bedeutung, weil bald gab es ganz viel zu essen. Und genauso hatte der Neumond eine Bedeutung, weil ich wusste, zum Neumond, da können wir zurückfahren, ich kann meine Familie anrufen, ich kann irgendwelchen Büchern nachgucken oder kann Schokoladenkuchenrezepte im Internet rausgucken. Deswegen hatte der Neumond eine große Bedeutung für mich. War mir aber nur klar, weil wir die ganze Zeit draußen waren. Das ist ungefähr das Setting. Ja, wir hatten, und was noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, immer wenn wir uns komfortabel eingerichtet hatten, zum Beispiel mit unserem schönen gusseisernen Topf und gut gekocht haben oder mit unseren Zelten zum Beispiel, dann kamen die Anleiter und meinten folgender Satz: Wir möchten euch dazu ermutigen, eure Zelte aufzugeben. Also man hätte auch sagen können, ihr sollt jetzt eure Zelte aufgeben, aber nein, wir möchten euch dazu ermutigen, eure Zelte aufzugeben. Da ist also ein Stück Selbstermächtigung mit drin. Ja, wir können Ja oder Nein sagen, so schien es. Und also es war immer so der Punkt, können wir noch was abgeben von dem, was wir denken, was wir brauchen. Und ganz wichtig im Wildnisleben, aber das ist auch im Alltag so, ist, wenn ich in dem Augenblick, wo ich das abgebe, wo ich denke, nur damit geht's, in dem Augenblick mache ich mich bereit dafür, dass andere Wege möglich sind. Wenn ich aber festhalte an meinem Zelt, an meinem Topf, an meinem Feuerzeug, an meinen Streichhölzern, dann komme ich nicht in den Augenblick, wo ich aus wirklicher Notwendigkeit was Neues machen muss. Das ist ein schönes Bild, weil es gibt andere Dinge, die halten wir ganz doll fest, weil wir denken, das ist der einzige Weg. Ein Zelt ist ja ein Weg, um komfortabel zu leben, also einen Unterschlupf zu haben. Wenn ich das Zelt festhalte und sage, nur mit diesem Zelt kann ich komfortabel leben, dann werde ich nie die Notwendigkeit haben, was anderes rauszufinden. Ja, ist ganz nett, lass uns doch mal einen Wigwam bauen, eine Laubhütte, ja, können wir mal eine halbe Stunde investieren, wird nicht passieren, also wenig. Sobald wir das Zelt abgegeben hatten, nach mehreren Stunden Redekreis, also jeder soll sagen, einer sagt, nö, pff, ich gebe mein Zelt nicht ab, mein Zelt bleibt hier. Der andere sagt, nee, wir geben das Zelt ab. Und da muss man eine Lösung finden. Auf jeden Fall haben wir die Zelt irgendwann abgegeben. Und so erst kam überhaupt die Motivation, der Drang auf was Eigenes zu machen, nämlich Hütten zu bauen. Oder wenn der Topf rausgeht, wie koche ich denn ohne Topf, völlig ohne Topf? Oder Streichhölzer und Feuerzeug abgeben, wie mache ich denn Feuer? Oder Schalen abgeben, wie mache ich denn jetzt diese Schalen? Ja, oder was weiß ich, alles abzugeben. Man kann vieles abgeben. Das war ganz wichtig, weil wenn wir jetzt durch die Jahreszeiten gehen, dann werde ich immer wieder daran erinnern, da haben wir dann das aufgegeben und da haben wir dann das aufgegeben. Und jedes Mal bedeutet das Aufgeben von irgendwas Angst. Angst, 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 Angst. Wenn wir etwas kennen, was uns Komfort bietet und wir sollen es aufgeben, dann kommt Angst auf. Aber wir sind ja da hingefahren, nicht um nur im Komfort zu leben, sondern wir wollten ja auch Komfortschwellen überschreiten und das war der Ansporn dazu. Obwohl ich sagen muss, dann im Erleben hätte ich auf manche Komfortschwelle auch verzichten können. Ist mir danach klar geworden oder währenddessen. Ein ganz anderer wichtiger Komfortpunkt, auf den ich noch kommen werde, ist, Komfort heißt auch, immer die gleichen Leute am Feuer und ich kann sie einfach nicht mehr sehen. Ich will sie nicht mehr sehen. Ich möchte nicht mehr. Ist auch Komfort. Ja? Und es gibt diese Meinung, diese Ansicht in der Wildnis, da kämpfen wir uns durch. Da gibt es auch ganz viele, glaube ich, Sendungen zu und Vorbilder, die sich durch die Wildnis durchkämpfen. Und genau das haben Jäger und Sammler niemals gemacht. Ein Jäger und Sammler, also wir sind 200.000 Jahre alt als Homo sapiens, circa. Und wir haben 95-99%, je nachdem, wie man fragt, nur als Jäger und Sammler gelebt. Einfach so. Das war unser Leben. Und auch wenn das heute oft unser Zustand ist, nämlich gestresst zu sein und uns durch dieses Leben zu kämpfen, war das nicht der Anspruch von Jäger und Sammlern. Das wäre keine gute Lebensweise gewesen. Ist immer noch keine gute Lebensweise. Deshalb war immer klar, wir brauchen Komfort und wie kriegen wir den hin? Und das Tollste an der Sache ist, in dem Augenblick, wo ich loslasse, was ich denke, nur mit dem Zelt geht es Komfort, weil die ganzen Mücken fressen mich auf. Wenn ich das loslasse und dann mir ein bisschen Zeit und Kreativität lasse, gibt es irgendwas, was genauso komfortabel ist wie das, was ich dachte, was es mir bringt. Und jetzt gibt es einen kleinen Schwenk aus dem Wald, kurz 10 Jahre später oder 8 Jahre später, plötzlich finden, und das ist wahrscheinlich vielleicht auch bekannt, Leute finden raus, aha, Studienergebnisse zu Naturerfahrung, habe ich mich in den letzten Jahren viel mit beschäftigt. Da wird plötzlich herausgefunden, im Allgemeinen wirken sich Aufenthalte im Wald positiv auf die physische und soziale Gesundheit aus. Im Detail verbessert ein Waldaufenthalt die Stimmung, beugt stressassoziierten Krankheiten vor und trägt sowohl zum allgemeinen Wohlbefinden als auch zur mentalen Gesundheit bei. Und noch einer, das ist ein Mini-Ausschnitt. Die wichtigste gesundheitsrelevante Funktion natürlicher Umwelten ist der Abbau von Stress und die damit einhergehende Regeneration kognitiver Prozesse. Also ist jetzt überhaupt nicht Wildnis, könnte man meinen, aber jetzt mache ich diesen Punkt, jemand wie ich, der irgendwie seit 15 Jahren ganz viel im Wald ist, dem ist das völlig klar. Und ich freue mich, wenn plötzlich Wissenschaftler, so wie es jetzt gerade in aller Munde ist, rausfinden, dass es wohlsam ist oder gesund ist, im Wald zu sein. Darüber könnte man einen ganzen Abend füllen. Leute brauchen weniger Schmerzmittel, Leute sind aufmerksamer, Kinder sind aufmerksamer, kreativer, spielen sozial kompetenter. Es geht immer, immer weiter. Es ist in Japan so, seit 30 Jahren gibt es staatlich finanzierte Forschung dazu. Was ist? Wir messen stressrelevante Sachen, also Blutdruck, Cortisol-Level, andere Dinge. Und die Leute machen eine halbe, dreiviertel Stunde einen Waldspaziergang und danach messen wir es wieder. Und dann messen wir alle Ergebnisse und gucken, was rauskommt. Und was kommt raus? In Japan heißt das Ding Waldbaden. Und es ist staatlich anerkannt und ganz klar, die Wirkungen sind so enorm stressmindernd, dass es eigentlich jeder bräuchte. Dazu kommt, plötzlich finden sie raus, wenn jemand 2 Tage hintereinander im Wald war, dann sind die Funktionen im Körper, die dafür zuständig sind, Krebszellen zu verhindern oder zu bekämpfen, für 1 Monat lang aktiver, als wenn sie nicht im Wald gewesen sind. 2 Tage Waldaufenthalt, 1 Monat lang, boom, eine Art Virenschutz. Und das sind natürlich coole Erkenntnisse, die uns helfen, klarzumachen, wie wichtig es ist, draußen im Wald zu sein. Und warum ist es vielleicht so, dass wir uns entspannen? Vielleicht die These, weil wir schon immer im Wald gelebt haben. Möglich. Hier zurück in den Wald ist unser Wohnzimmer, unsere Küche. Das Ding heißt Lean-To und hier verbrachten wir eigentlich die meiste Zeit unseres Lebens und haben gekocht, haben uns gestritten, haben gebaut und geschlafen, uns ausgeruht. Das stand zum Glück schon vorher da und das durften wir nutzen von den Leuten, die vor uns da waren. So, ein paar einfach Alltagsimpressionen. Hier wird gerade das Korbflechten gelernt. Und hier vielleicht auch so, ne? Also in einem Workshop kriegt man Weide geliefert oder ein anderes Material und flechtet Körbe. So habe ich das auch gelernt. Jetzt war es so, wir hatten wenig zu essen, wir waren platt. Wir hatten vielleicht Stress nicht, weil eigentlich müsste ich ja sagen, wir sind nicht gestresst, wir sind im Wald. Das Ding ist nur, wenn im Wald dann kein Essen da ist und es untereinander Streit gibt, ist natürlich trotzdem Stress da. Wir waren also gestresst und jetzt hat uns keiner Weide gebracht, sondern wir mussten in der Wildnis dann erstmal Weide finden. Da mussten wir dann dahin navigieren, wir mussten zurück navigieren, mussten gucken, wie kriegen wir auf dem Weg da irgendwie Wasser trinken können. Also immer, wenn wir eine Fähigkeit gelernt haben, mussten wir 5 oder 10 andere Fähigkeiten mitlernen. Das ist im Workshop nie der Fall. In einem Workshop zum Weidenflechten würde nie jemand Orientierung unterrichten. Aber wir mussten erstmal Weiden finden. Wo stehen denn Weiden überhaupt? Und jede Fähigkeit, die wir gelernt haben, war verbunden mit anderen Fähigkeiten. Deshalb bin ich auch so begeistert von Wildnisfertigkeiten, weil die sind alle verbunden miteinander. Und wir leben in einer Welt, wo alles spezialisiert wird und jeder hat genau seine Fachrichtung. Und das funktioniert in der Wildnis nicht. Es gibt zwar jemanden, der es besser im Feuer machen als ich, aber ich kann trotzdem Feuer machen. Und ich muss trotzdem 5 andere Skills mit dabei können. Hier haben wir ein richtig schönes Bild. Das hier ist die, wie soll man sagen, es sieht aus wie gierige Freude über leckere Beeren. Ich komme jetzt gerade zu einem der Hauptpunkte von dieser Wildniszeit, die mir wichtig ist, dass das verstanden wird. Und ich, das hier ist sozusagen ein Kollege von mir, der Armin, der ein sehr guter Freund von mir ist. Und ich erzähle ganz kurz, warum ich dieses Bild genommen habe. Und zwar war es in dem Wald so, wir sind jetzt da angekommen, das hatte ich ja schon gesagt, jetzt leben wir schon 3, 4, 5 Monate und wir nehmen alle an Gewicht ab. Und zwar extrem. Also so, dass man im Prinzip alle Knochen zählen kann und dass ich zum Beispiel bin relativ sportlich, so durch den Wald laufe und mir überlege, wie ich nach Hause komme. Oder wie ich jetzt auf dem See noch ein paar Ruderschläge mache. Und dann überholt mich eine 46-jährige Frau aus meinem Clan an mir vorbei und ich denke mir so, es ist um mich geschehen. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Es geht nicht. Wir waren also völlig am Ende, körperlich am Ende. Warum? Weil erstens, wir waren wie Einjährige, wenn es um Wildnisfertigkeiten geht. Ich hatte das zwar schon 3, 4 Jahre gelernt, trotzdem ist es was anderes, im Wald zu leben, wirklich im Wald zu leben. Das heißt, wir brauchten unglaublich viel Energie und hatten nicht genügend Wissen, um die Kalorien reinzubringen, die wir bräuchten. Der Mensch, sagt man, er braucht ungefähr 2000, im Wald leben wahrscheinlich mehr. Das ist eine Menge Essen, was zu sammeln gilt. Und wir haben das nicht geschafft genügend, würde wahrscheinlich niemand hier schaffen im Saal, außer es gibt jemanden, der ganz viel Erfahrung hat. Wir haben natürlich ein bisschen Essen bekommen, aber nie so viel, dass wir nicht genügend Hunger hatten, um rauszugehen. Armin hier hat irgendwann entschlossen, beziehungsweise ihm wurde gesagt, bitte, du musst mehr essen. Du isst zu wenig. Und jetzt kommen wir auf einen Punkt, der würde in einem Wildnisseminar nie zur Sprache kommen, sondern nur im Wildnisleben. Es gibt bei Leuten die Angewohnheit, dass sie denken, andere bräuchten etwas mehr als sie selber. Helfende Berufe, soziale Berufe, prädestiniert. Nee, nimm du mal, ich habe schon genug. Das geht aber bei manchen Leuten so weit, dass sie dafür sich so aufopfern, dass sie im Prinzip verhungern würden. Jetzt ganz ernsthaft. Und das war genau da der Fall. Das heißt, ohne eine Kraft von außen, die gesagt hat, ey Leute, guck mal hier, bei euch im Clan gibt es Leute, die haben echt zu wenig zu essen, ihr müsst was machen, ihr müsst mal ein bisschen gucken. Wurde klar, nee, es gibt Leute, die müssen viel mehr essen. Und das heißt dann wirklich, es klingt bescheuert, aber das heißt dann, Basti, wie viel Körperfett hast denn du so? Oh, da geht aber noch was. Du isst die Hälfte und Armin kriegt das Doppelte. Jetzt könnte man denken, wäre filmreif, wenn es so ist wie, ja Armin, ich gebe dir gerne noch die Hälfte von meinem Mini-Essen. Aber natürlich ist es nicht so, weil sobald es darum geht, Essen in einer Hungersituation zu teilen, das ist Angst. Weil nicht genügend Essen heißt Tod. Und es gibt ganz tolle, rationelle Möglichkeiten, Armin ist mein Freund und da, das muss ich gar nicht so schlimm sehen. Aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, da ist Angst auch da. Und bei uns in dieser Zeit ging es vor allem darum, damit umzugehen. Das sind also Prozesse, die würden keinem aufhören, der eine Woche im Wald ist, obwohl eine Woche könnte schon passieren. Aber nach 3, 4 Monaten wurde es irgendwann klar, wir haben zu wenig zu essen, wir müssen aber das, was wir haben, teilen. Und warum das wichtig ist, zu sagen, ist, weil wenn wir jetzt gucken, was Leute sagen, die Jäger und Sammler besucht haben, also nicht so eine Stümper wie uns, ja, da im Wald und irgendwie keine Ahnung, die sagen Folgendes. Ein wichtiger Faktor bei den Khoisan, das ist Botswana, für die Gestaltung eines nachhaltigen Lebens war, dass die Khoisan zufrieden damit waren, dass die Umwelt alles zur Verfügung stellte, wonach sie sich sehnten. Alles, wonach sie sich sehnten. Das muss man sich vorstellen. Und jetzt mal so ein kleines Experiment. Stellen Sie sich mal vor, dass Ihr ganzer Körper, nicht nur der Kopf, Ihr ganzer Körper weiß und darauf vertraut, dass für alle Bedürfnisse, die es gibt, gesorgt ist. Und wie sich das anfühlen würde. Ich gebe mal 10 Sekunden Zeit, einfach mal die Augen schließen. Wie fühlt es sich an, wenn ich in meinem ganzen Körper wüsste, alles, was ich brauche, ist da, um mich herum. Einfach mal wirken lassen. Und das steht im so krassen Gegensatz, deswegen sage ich das auch hier, zu unserer Erfahrung da, weil wir hatten nicht die Fähigkeiten und vor allen Dingen nicht dieses Urvertrauen, dass die Natur uns genügend gibt. Aber ich betone diesen Punkt hier, da oben steht Mutter Erde versorgt. Das heißt, unser Anleiter, der Tamarack, der meint, es gibt zwei elementare Dinge hier zu lernen. Und der erste ist einfach nur, die Mutter Erde versorgt. Das ist so ein simpler, einfacher Satz. Aber wer, also ich kann es von mir nicht behaupten, hat so ein tiefes Vertrauen in sich gespeichert, dass alles da ist, was er braucht. Das würde mit unserer Welt heutzutage eine Menge machen. Weil eine Menge industrielle Zweige sind darauf aus, Bedürfnisse, die gar nicht da sind, zu kreieren oder Bedürfnisse zu erfüllen, die eigentlich keine wirklichen Bedürfnisse sind. Und deshalb finde ich es so spannend, dass wenn wir zurückkommen, gab es Leute, die saßen anscheinend im Wald und hatten gefühlt, so das sagen die Leute, die sie studiert haben, ich zeige auch noch was, dass ich ja auch noch mal in Tansania war, die hatten gefühlt alles, was sie brauchen. Die hatten aber viel weniger als wir entwickelten Menschen. Das ist auch wahrscheinlich den meisten hier bekannt, aber sie waren damit zufrieden, unglaublicherweise. Und das Thema Essen und Trinken ist so ein schönes Bild dafür. Ne? Hier ist es, das ist so nah, das Bild? Das ist einfach so nah. Also genau, zum Beispiel, es gab niemals Streit darum, ob Denise zu viel getrunken hat. Warum? Weil es gibt genügend Wasser. Das ist das Spannende, wenn etwas in Fülle da ist, brauchst keine Angst, dass ich nicht genug kriege. Jeder Neid, jede Konkurrenz hat irgendwas mit Fülle oder Mangel zu tun. Und hier, wir haben uns also nie darum gestritten, obwohl, das war ein super schönes Ritual, wir sind jeden Morgen raus und haben uns auf den See begeben und haben dort vom See getrunken. Und es gab verschiedenste Techniken, weil wir hatten Einmann-Kanus, man konnte nicht einfach so machen, sondern man musste sehr akrobatisch Yoga schaffen, Wasser zu trinken. Was war noch Teil unserer Ernährung und unseres Versorgtseins von der Erde? Ist uns zum Beispiel das hier. Wir haben große Tiere bekommen, die an der Straße angefahren wurden, weil wir nicht Großwildjagd betreiben durften und durften die ausnehmen, damit wir lernen, was es bedeuten würde. Und ich habe gestern noch ein Zitat nachgeschlagen von einem Arzt, 1937. Das Buch, was er geschrieben hat, ist nicht zu empfehlen, aber das Zitat finde ich ganz gut. Lasst uns zu den ignoranten Wilden reisen, seine Ernährung in Betracht ziehen und weise sein. Lasst uns aufhören vorzugeben, dass Zahnbürsten und Zahnpasta wichtiger sind als Schuhbürsten und Schuhcreme. Es sind Lebensmittel aus dem Kaufhaus, die uns Kaufhauszähne bescheren. Das war ein Zahnarzt. Das Thema Ernährung finde ich wichtig, weil wir haben in diesem Jahr ganz viel über Ernährung gelernt. Wir haben nämlich ganz direkt gemerkt, was macht welche Ernährung mit unserem Körper und vor allem, wie wichtig ist Ernährung. Und was wir gegessen haben, ist eine Jäger- und Sammler-Diät. Und was heißt Jäger- und Sammler-Diät? Grob gesprochen, ganz wenig Kohlenhydrate. Und es ist ein Riesenfaktor, ich habe gleich noch einen anderen Zahnarzt, der sich damit beschäftigt, was eine große Menge an Kohlenhydraten mit dem Körper und Zähnen machen. Und wir können halt in so viele Felder in diese Wildnissache reingehen, und ich habe ein paar ausgesucht, und Ernährung ist eins. Das heißt, wir hatten weniger Kohlenhydrate. Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, jeden Tag, jeder Bäcker macht sein Geschäft damit. Ich möchte gerade nicht sagen, ich will nicht kritisieren, wenn Leute so und so essen, darum geht es hier gar nicht, aber es geht schon darum, um die Frage, was ist gesund oder ungesund. Und die große Zufuhr von Kohlenhydraten in unserer Ernährung ist auf jeden Fall ein kritischer Punkt, um es mal freundlich zu formulieren. Was haben wir noch so gegessen? Also jetzt ist klar, wir haben natürlich so ein Tier bekommen und daraus wird dann das. Am Anfang noch so, was und der Magen und der Darm und da ist ja Kacke drin und oh mein Gott und nach 3-4 Monaten Hunger haben wir das alles fast vor Ort roh gegessen. Und zwar alles. Von diesem Tier ist nichts mehr übrig geblieben und es wurde alles verwertet. Und was stellen wir dann fest? Aha, rohes Fleisch zu essen hat gewisse Vitamine mehr, als wenn wir es kochen. Und es gibt Zahnärzte und Doktoren, die sagen, es ist ganz wichtig, die Knochen, die Organe, das Gehirn, alles zu essen, weil da sind Sachen drin, die wir eigentlich brauchen. Erstmal eklig, aber wer Hunger hat, isst das alles und wer Hunger hat, weiß auch, wie gut es dann irgendwann ist. Wer kann es spüren? Das heißt, natürlich haben wir Fleisch gegessen, wenn wir konnten. Wir haben natürlich auch Blätter gegessen. Ich hätte ja mal gerne einen Tipp, wie viele Kalorien sind auf diesem Bild zu sehen, die menschliche Hand ausgenommen? Irgendjemand? Gibt keinen falsch oder richtig, bitte? 20? 5? 2? Okay. Also wir haben ja vorhin gehört, 2000 Kilokalorien mindestens am Tag, ne? Wird total eng. Also vegetarische Ernährung, in dem Breitengrad, in dem wir waren, als Jäger und Sammler, gab es meines Kenntnisstandes nicht. Wäre auch nicht überlebensfähig. Wenn wir von Jäger- und Sammlerkulturen reden. Ja? Wir reden nicht davon, was anzubauen, ist als Besitz zu horten, um dann geht die ganze Sache los, die wir jetzt erleben. Nee, es ist meins, ich habe mehr Hierarchie. Das gab es ja früher nicht, Jäger und Sammler. Und da hatte ich als Vegetarier keine Chance. Und das ist zum Beispiel, wenn ich mit Leuten eine Woche in den Wald gehe, ein Riesenthema, weil wir bringen irgendwann ein Tier raus, legen das hin und sagen, hier. So. Und dann gibt es wirklich, kann ich 50% der Leute, die Vegetarier oder Veganer sind in diesen Kursen, und ich kritisiere das damit gar nicht, will nur sagen, die sagen, das würde ich jetzt essen. Sie haben es selber ausgenommen, sie wissen, wo es herkommt, und es hat die gleichen Kräuter gegessen, dieses Reh, wie sie selber. Und plötzlich sagen sie, das könnte ich mir vorstellen. Und genauso ging es uns auch. Und ja klar, also von ganz vielen Blättern bei 2.000, 3.000 Kilokalorien Bedarf, das wird einfach nichts. Also ich weiß noch, wie ich durch die Wälder gestriffen bin und Lindenblätter gesammelt habe. Und das Einzige, was da passiert ist, also ich habe was im Mund gehabt, das war toll. Und Blätter sind ganz toll, ja, keine Frage. Nur der Kaloriengehalt ist gering. Und ich musste relativ schnell auf Klo, weil es die Ballaststoffe alles gut durchziehen. Aber Energie habe ich davon nicht viel bekommen. Und jetzt ein kurzer Sprung raus auf was plötzlich aktuell ist. Hier habe ich mal eine Pyramide mir rausgesucht, also die Adresse jetzt nicht meine, aber das war das Einzige, was ich da gefunden habe, wo eine andere Essenspyramide dargestellt ist, als die wir kennen, wo unten Brot wahrscheinlich kennt es jeder, Kartoffeln und Reis und so steht, sondern da steht gesunde Fette, Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse, dann Früchte, Beeren, Kräuter, Gewürze, Nüsse, Samen, oben Süßes. Und Süßes ist schon mal schwer zu finden im Wald. Und jetzt kommt hier der Zahnarzt ins Spiel, der ist losgezogen und hat Natives gesucht und hat sie gefragt, was ist mit den Zähnen und was passiert, wenn die anfangen, anders zu essen. Und der sagt Folgendes: Ich erwähnte bereits, dass einer der führenden indianischen Gelehrten der Westküste mich darüber informiert hatte, dass es in der primitiven indianischen Sprache kein Wort gäbe für Rheuma oder Arthritis und ihre verschiedenen Unterarten. Er sagte, diese Krankheiten wären den primitiven Indianern nicht bekannt. Sobald Kontakt mit der modernen Zivilisation hergestellt war, auch wenn die einzige offensichtliche Veränderung das Ersetzen der überlieferten primitiven Ernährungsweise durch Nahrungsmittel, die im modernen Handel angeboten werden, war, stellte ich fest, dass Arthritis und Tuberkulose häufig auftraten. Das heißt, wenn Jäger und Sammler ihre Ernährungsweise ändern, hat es einen ziemlichen Effekt auf ihre Gesundheit. Nur dazu. Was ist dazu noch zu sagen zur Ernährung? Ja, das Süße, was da oben als Hauptstück angegeben ist, ist zum Beispiel sowas wie Ahornsirup oder Honig von Bienen geklaut. Das ist damit gemeint. Vielleicht noch so zum Jäger- und Sammlerverständnis. Jäger und Sammler essen natürlich komplett regional, komplett saisonal. Die essen Rohkost, die essen auch vegan, aber die essen halt auch tierisch. Ja, und wenn man sich Studien anguckt, wo Vegetarier und Fleischesser verglichen werden, ist es immer kritisch, weil Vegetarier an sich haben meistens den gesünderen Lebensstil. Man müsste, wenn dann, vergleichen, Jäger und Sammler gesund Lebensstil mit viel Gemüse, viel Obst, viel von dem und einer, der dann aber das Fleisch weglässt, die gleiche Lebensweise hat. Dann könnte man wirklich was darüber sagen, weil es ja auch gerade, bei uns ist dann immer das Thema gewesen, ja, aber Tiere essen heißt ja töten. Und wer sich damit beschäftigt, weiß, dass Pflanzen komplett führende, intelligente Lebewesen sind, die zu Konfliktlösungen und allerhand Dingen in der Lage sind. Sind also auch komplette Wesen. Ja, aber vielleicht ist verständlich, in unserem Wildnisjahr haben wir irgendwann, als wir selber Fallen gestellt haben und wir haben ein Eichhörnchen erlegt, was wir vorher schon privat kannten im Prinzip, ja, weil wir wussten genau, welche Eichhörnchen sind hier unterwegs, welche haben hier ihr Revier und welche kommen durch. Und wenn wir eins davon erlegt hatten, zum Beispiel das, was gerne unsere Nüsse selber klaut und dadurch fetter wird, dann hat uns das sehr berührt. Und wir brauchten es wirklich. Das ist ein Riesenunterschied natürlich. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr gesagt, unbedingt ganz viel Fleisch essen. Diese Fleischernährungsweise, die wir jetzt hier in der zivilisierten Welt haben, ist natürlich eine Katastrophe. Aber wir hatten eine ganz andere Möglichkeit, das lernen zu dürfen. Ja, und was soll ich noch zur Ernährung sagen? Also es gibt ja auch ganz viele Publikationen, ja, es ist gut zu fasten, ist gut, sich zu viel zu bewegen. Und wir wussten wirklich, wie gut es ist zu fasten. Wir haben im Prinzip ewig langes Heilfasten gemacht. Immer ganz wenig, ganz viel Grün und manchmal auch gar nichts. Ja? Beziehungsweise es gab auch Zeiten, wo dann so wenig Essen rauskam oder auch mal gar keins rauskam. Weil zum Beispiel bei Regen war es so, es gibt ja die zivilisierte Werbung überall, ja, wenn es regnet, dann zieh dir Jack Wolfskin oder Plastikklamotten an und geh trotzdem raus. Und ein Native würde sich denken, was machst du da? Es regnet, dann bleib doch im Trocknen. Und am nächsten Tag ist trocken, dann machst du einfach, was du machen willst. Welches Tier, ja, geht raus in den Wald bei den schlimmsten katastrophalen Bedingungen und schleppt sich durch den Regen, ich muss heute trotzdem noch meinen Job erledigen, und verliert aber so viel Energie, dass es draufgehen würde. Das kann sich kein Native erlauben. Und wir leben ja auf Kosten anderer, also auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder und auf Kosten anderer Planeten. Und dann können wir uns das leisten, Energie zu verschwenden, die eigentlich gar nicht jetzt zur Verfügung steht. Ja, und das mussten wir uns ganz schnell abgewöhnen. Also im Regen irgendwelche Projekte zu machen, macht keinen Sinn. Und wenn es dann geregnet hat, hat auch die Schule kein Essen geliefert, sondern hat gesagt, ja, beim Regen, da sitzt man im Wigwam und verbraucht nicht viel Energie am besten. Und vielleicht noch der andere Punkt zur Ernährung, den ich vorhin schon meinte. Wir hatten einen ganz wichtigen Punkt vielleicht. Und zwar haben wir eine gewisse Menge X an Essen bekommen. Und wir waren eine Anzahl von Menschen, 7. Und wir dachten am Anfang noch, clever ist doch, wenn wir die Menge X durch 7 teilen, dann ist es fair. Logisch. Das ist kompletter Unsinn, natürlich. Weil natürlicherweise betrachtet geht es ja darum, Bedürfnisse zu befriedigen. Danach sehnt sich der Mensch, er möchte seine Bedürfnisse befriedigt sehen. Ein Bedürfnis davon ist Essen. Es wäre ja bescheuert zu sagen, jeder braucht das gleiche Menge an Essen. Ich brauche eine andere Menge an Essen als mein Partner oder die Frau oder wer auch immer. Das heißt, wir haben dann diese Regeln gehabt und jeder hat seine genau 15 Nüsse hier in seinen Sack rein. Huh, sicher, okay, cool, ich bin auf der sicheren Seite. Habe dann den Nusssack versteckt und dann bin ich weggegangen. War irgendwo unterwegs, kommt zurück, sehe ein Riesenloch. Okay, das Eichhörnchen hat mich beobachtet, als ich die Nüsse versteckt habe, ist dann dahin, hat den Sack rausgenommen, dann hat es die selbst gedrehte Schnur von mir aus Brennnesselfasern rausgezogen aus dem Sack, den Sack, den ich selber genäht hätte, kaputt gefressen, alle Nüsse rausgeklaut und ist abgehauen. Damit hatte ich meinen Teil an Nahrung verloren. Ja? Also es ist ja auch so, wenn wir sagen, ja, das ist jetzt meins, wenn ich dann meins verliere, habe ich Pech. Und als wir das so gelebt haben, da meinte irgendwann unser Anleiter, ja, die meisten Regeln haben immer was mit Angst zu tun. Nicht alle, aber viele. Was wäre denn, wenn ihr keine Angst hättet? Ja, wenn wir keine Angst hätten und wenn wir so vertrauen würden wie die Khoi San, die zufrieden sind, dann würden wir sagen, hier ist unser Essen, jeder nimmt sich, was er braucht und wenn es alles ist, alle. Oder wenn wir mehr brauchen, gehen wir raus in den Wald und holen uns mehr, aber so gut waren wir leider nicht. Das heißt, ab dann haben wir das aufgegeben, die Regel haben gesagt, nee, jetzt gibt es nicht mehr x Siebente, sondern alles Essen, was wir haben, kommt hier hin und immer, wenn jemand was braucht, geht er hin und holt sich das. Jetzt gibt es den Unterschied zwischen brauchen und wollen und der ist groß. Und deshalb war das ein Prozess, rauszufinden, was brauche ich denn und was will ich. Ja? Dann kommen wir jetzt ein bisschen zu unserem Arbeitsleben. Deswegen habe ich auch dieses Bild genommen. Sind wir hart am Arbeiten? Und das mache ich aber nur kurz. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Zitat, was in den 60er Jahren hat jemand was vorgestellt. Ich lese mal kurz vor. Stell dir eine Gesellschaft vor, in der die Arbeitswoche selten länger als 19 Stunden geht, die Arbeitswoche, materieller Reichtum als Bürde gilt und niemand viel reicher als jemand anderes ist. Arbeitslosigkeit ist eher hoch, bis zu 40%, da ist ein Kommafehler, nicht weil die Gesellschaft träge ist, sondern weil die Meinung vorherrscht, dass nur die Gesunden arbeiten sollten und nie mehr als notwendig. Essen ist in Fülle vorhanden und einfach zu sammeln, die Menschen sind wohlauf, friedlich, froh und sicher. Das ist doch mal das hat hier ein Wissenschaftler, hat sich die Mühe gemacht, rauszufinden, wie viel arbeiten Jäger und Sammler. Und in den 60er Jahren ist er damit nach vorne gekommen, hat gesagt, circa 19 Stunden. Die Khoi San, von dem ich vorhin gesprochen habe, 15 Stunden. 15 Stunden die Woche, dann ist alles erledigt. Dann ist genügend Essen da, Haus ist da, ich kann mich um andere Dinge kümmern. Also das ist oft das verquere Bild von Leuten, die denken, im Waldleben war so hart. Wenn ich es drauf habe, in einer Gemeinschaft, die gut funktioniert, braucht es 15 bis 19 Stunden die Woche. Lass ich mal kurz sacken, so für eigene Zukunftspläne. Und eine unserer Arbeiten, man kann natürlich nicht sagen, dass wir das so hatten, weil wir waren damit beschäftigt, erstmal alles von Grund auf zu lernen und wir mussten noch miteinander klarkommen. Ja? Aber eine unserer Arbeiten, die ich gerne verbildlichen wollte, ist genau das, was hier schon gerade zu sehen war. Wir machen hier gerade Grasbündel und wir bauen unsere Häuser, weil wir ja clevererweise entschieden hatten, wir geben unsere Zelte ab. Das haben wir also einen Abend alle Zelte rausgebracht. Millionen von Mücken also in so schwarzen Wolken, wer das kennt, die sich alle freuten, uns jetzt, sind ja nur die weiblichen, aber die sich alle freuten, uns zu kontaktieren. Und wir hatten ganz schnell die Notwendigkeit, Hütten zu bauen. Und es gab von Sonnenauf bis zum Untergang nichts anderes mehr, außer Hütten bauen und Hütten bauen und Hütten bauen. Und das sind wir hier mit den Grasbündeln, der Rinde und bauen uns schicke Hütten. Und wieder hier, genau wie beim Essen, regional, saisonal, alles kommt nur von da, wo wir sind. Ja, unser Fußabdruck für dieses Haus ist minimal, klein. Weil wir bauen nur, was wir brauchen. Kein Zaunkönig baut sich ein Penthouse, auch keine Amsel. Weil die Tiere wissen, wenn sie mehr nehmen, als sie brauchen, gehen sie drauf. Das ist bei uns eigentlich auch so, aber wir verschieben es ja gerade ein bisschen. Und wir haben versucht zu lernen, was brauchen wir. Und das ist zum Beispiel, was wir brauchen. Also haben wir wunderschöne Hütten gebaut. Das ist Birkenrinde. Bitte? Wir haben auch Bäume gefällt. Aber Fragen auch gerne behalten, ja? Dann kann ich die noch beantworten. Also hier ist vielleicht zu sagen, das hat uns 3 Monate gekostet. 3 Monate, diese beiden Hütten ungefähr. 2 bis 3 Monate. Und der Anleiter, der uns das gemacht hat, hat gesagt, es gibt kein Museum, glaubt er, auf dieser Welt, wo qualitativ so korrekte, richtige Hütten stehen. So gute. Weil wir haben uns wirklich Mühe gegeben, weil wir hatten eine klare Notwendigkeit. Und hier, das ist ein kleines Bild. Als ich in Tansania war, bin ich bei Jägern und Sammlern gewesen, weil ich wissen wollte, ja, in Büchern steht viel, wie ist es wirklich? Und hier wird gerade ein Tier verarbeitet, was ich zum Schluss der Community geschenkt hatte, wo ich war. Und hier gibt es ein schönes Zitat, was nochmal diese Arbeitssituation beschreibt. Vielleicht hätte Keynes ein besseres Verständnis für dieses Problem und dessen Entstehung, wenn er gewusst hätte, dass Jäger und Sammler, also die wirtschaftlich am wenigsten entwickelten Menschen, das gelobte Land schon gefunden hatten. Das gelobte Land heißt mehr technische Entwicklung, deshalb weniger arbeiten können, ja, was eigentlich mal seine Vision war, von dem er träumte. Und dass die 15-Stunden-Woche wahrscheinlich der Standard für die vergangenen 200.000 Jahre des modernen Homo sapiens war. Das heißt also, es gab ja, Keynes wollte technischen Fortschritt, dass der Mensch weniger arbeiten muss. Das können wir ja gucken und jeder weiß es selber, ob wir weniger arbeiten oder nicht, es sieht nicht so aus. Ja? Und ich war da in Tansania und habe mir das angeguckt und war verblüfft davon, wie wenig dort gearbeitet wurde. Die waren nicht mehr ganz in ihrer natürlichen Lebensweise, weil die Viehzüchter und andere schon ihr Territorium ziemlich angegriffen haben. Ja? Aber was zum Beispiel da enorm war, da war ein Junge, der war wahrscheinlich 3 oder 4, also der konnte gut laufen, der hatte einen Bogen, mit dem hat er geschossen und sein Kollege, der konnte so gerade gut laufen, der Ältere hat geschossen, hat Vögel aus dem Baum geschossen und dann hat er die aufs Feuer gelegt und sich und seinen Kumpel ernährt. Also nicht voll und ganz, aber die haben wahrscheinlich ein paar hundert Kalorien am Tag einfach selber besorgt. Das wäre heutzutage unvorstellbar. Also die Kompetenz. Ich bin da mitgelaufen mit den 16-Jährigen. Erstmal bin ich hinterhergekommen und da haben die geschossen, die haben nichts gesehen und plötzlich fällt einfach ein Vogel aus dem Baum. Ja, also die waren unglaublich. So, hier war es ganz heiß, schöner Wechsel, jetzt wird es kalt. Also die weiße Jahreszeit ist die Jahreszeit, in der ursprünglich mehr zu essen da ist, weil die Tiere werden fetter. Ja, wir haben ja auch in der zivilisierten Welt dieses Bild, mein Traumgewicht, ich muss es halten. Es gibt kein Säugetier, was ich kenne, glaube ich, was sein Körperfettgehalt und sein Körpergewicht konstant hat. Auch der Mensch früher nicht. Was soll ich mit dem gleichen Körperfett im Sommer wie im Winter? Schwachsinn. Deshalb, klar schwanken wir. Es ist natürlich so, dass wir schwanken. Und die Weißjahreszeit bringt fette Tiere. Ich habe auch einen höheren Kalorienbedarf, bis zu 8000. Wir hatten minus 40 Grad. Das heißt, da muss ganz viel Essen reinkommen. Und spätestens da wird der Wunsch nach einer vegetarischen Ernährung nicht möglich. 8000 Kilokalorien, oder sagen wir 6000, ist einfach Wahnsinn. Heißt auch morgens Wasser trinken. Und wir haben dann Wasser getrunken mit Liegestütze gleichzeitig, um die Kälte auszuhalten. Und Schneehütten gebaut. Wieder, wie baue ich mir Sachen, die ich brauche, aus dem geringstmöglichen Material oder geringst kleiner Fußabdruck. Das ist Schnee mit Ästen drüber. Jetzt wird da drüber wieder Schnee geschmissen und der erste Schneeberg wird ausgegraben. Habe ich also eine Kuppel gebaut. Und dann krieche ich da rein. Und da drin sind dann 0 Grad und draußen sind minus 40. Und das ist warm. Und ein wichtiger Teil dieses Draußenlebens, der vielleicht gar nicht so klar ist, ach, die Zeit rennt, ist Kommunikation. Wir lebten ja ein Jahr zusammen, mussten klarkommen. Das war mit das Schwierigste. Und wir haben eine Sache gelernt, die hieß bei uns Sprache des Herzens. Es gibt auch gewaltfreie Kommunikation, ist völlig egal. Was mir nur wichtig war, hier auch zu sagen, ist, wir haben versucht, Folgendes zu lernen. Sei so spontan wie möglich in deiner Kommunikation miteinander. Also nicht, ich halte es zurück, bis ich explodiere und oder andere Krankheiten entwickle. Sei ehrlich und respektvoll. Also ehrlich heißt, ich bin gerade echt sauer auf dich. Oder ich habe gerade wirklich Angst, das ist nämlich wahrscheinlich eigentlich der Fall, dass du mir das ganze Essen wegfrisst. Ja? Fakt, ist einfach so. Kann ich natürlich auch hinter... Aber das Ding ist, das kann ich nicht lange zurückhalten in so einer Situation. So miteinander lebend hat das Leben irgendwann keine... Die Leute machen nicht das, was sie wirklich gut können, wenn sie voll sind mit Emotionen oder belastendem Material, was sie nicht ausdrücken. Das wird jede Gruppe sprengen, die voneinander abhängig ist. Ich war mal Jahre später in Frankreich, wurde ich eingeladen, mit hochbegabten Studierenden in den Wald zu gehen. Also eigentlich komisch, aber ich soll es machen. Und wir waren einen Tag im Wald und wir haben krasse Sachen gemacht. Es war super schön. Die haben das so genossen. Und am Ende des, am Abschlusskreis sagt einer, da habe ich genau das hier erzählt, da sagt er, ja, ich mache Pilotenausbildung. Und da sagen die, wir sollen genau das machen, was da steht. Die sagen, wir sollen immer, auch wenn es nur ein Bauchgefühl ist, sollen wir es immer sagen. Wir sollen nie was zurückhalten. Weil es könnte nämlich sein, dass es stimmt. Auch wenn der Kapitän 30 Jahre fliegt und ich erst einen Tag, ich soll es trotzdem sagen. Und ich soll nichts zurückhalten. Und da war mir klar, na, warum? Weil da ist ein Ort, da sind die voneinander abhängig. Da hängt Leben davon ab. Und das war bei uns genau auch so. Und da haben sie auch gesagt, genau diese Dinge, also hier habe ich jetzt noch, sprich von dir und deinen Gefühlen, lieber probieren als zurückhalten. Die haben uns irgendwann gesagt, ja, dann trau dich einfach zu sagen, ob du jetzt sauer bist oder nicht, wir gucken mal, wie es rauskommt. Aber das Zurückhalten von Angelegenheiten ist für so eine Gruppe, ich glaube auch ehrlich gesagt im zivilisierten Alltag, verheerend. Und aktives Zuhören ist der Gegenpart. Das heißt, wir brauchen natürlich nicht nur Leute, die einfach ihre Sachen raushauen, sondern wir brauchen auch Leute, die in der Lage sind, zuzuhören. Und über so viele Monate und Stunden haben wir irgendwann geschafft, im Vertrauen so zu sein, dass es möglich war, ganz direkt miteinander zu sein und offen. Aber es war nicht so einfach. Und der Winter brachte das natürlich viel mehr, weil wir waren viel mehr drin und haben uns mit uns beschäftigt und was so los ist. Und als ich dieses Jahr gemacht habe, hätte ich nie gedacht, dass der wirkliche Survival-Skill, die wirkliche Fertigkeit fürs Zusammenleben im Wald ist, das hier. Ist soziale Fähigkeiten. Wer sozial nicht in der Lage ist, zu sagen, was er braucht oder mitzuteilen, wenn er ärgerlich ist oder auch freudig, wenn er das alles nicht kann und es die meisten in der Gruppe nicht können, werden sie nicht überleben. Die können noch so gut im Feuer machen sein, die können noch so gut im Bogenschießen sein, sie werden nicht überleben. Ist meine Theorie. So. Noch ein kleiner Ausschnitt, wenn sie fröhlich sind, wenn die Konflikte geklärt sind und alles nice ist. Wir sind also, das ist hier unser Wintercamp, da sind wir nochmal losgezogen von unseren Hütten und unsere Anleiter meinten, wäre es nicht gut, wenn ihr nochmal euren Komfort verlassen würdet und einfach nur mit Rucksack und Axt in den Wald zieht und ein Camp aufbaut. Und wir sagten natürlich ja und sind losgezogen. Und haben den Winter dort verlebt. Und was heißt Winter? Winter heißt Spuren lesen, Feuer machen, Feuerholz sammeln, Fallen stellen, träumen. Ja, und viel mehr ist es gar nicht. Vielleicht noch Klamotten herstellen und nähen. Der Winter ist eine ganz andere Zeit. Unser Leben ist ja so abgefahren, dass egal welche Jahreszeit eigentlich ist, wir machen immer das Gleiche. Wir gehen trotzdem von 8 bis 16 Uhr, 17 Uhr arbeiten. Und der Körper aber, rein biologisch nochmal so auf die Vergangenheit gesehen, wir waren immer im Wald und wir haben uns immer an die Umgebenheiten angepasst, kommt damit eigentlich gar nicht klar, glaube ich, wenn wir unser Leben gar nicht ändern dürfen, obwohl draußen eigentlich alle schon schlafen, die Tiere zum Beispiel. Ja? Und bei uns hieß es viel weniger Aktivität und zu lernen, mit Kälte klarzukommen. Wieder eine Komfortschwelle. Ne? Es gibt, ich habe ja von Kontrolle gesprochen, es gibt immer diesen Punkt, wenn ich nicht kontrollieren kann, also die Umwelt nicht verändern kann, dann kann nur ich mich selber verändern. Und wir leben ja gerade in einer Zeit, wo es ganz viel darum geht, dass wir die Umwelt so machen, wie wir das gerne hätten. Aber es gibt eigentlich unveränderbare Dinge. Das ist zum Beispiel die Anzahl der Mücken, die Anzahl an Essen, jedenfalls als Jäger und Sammler und viele andere Dinge. Und die Kälte ist auch so eins. Und immer wenn ich das nicht kontrollieren und ändern kann und es selber nicht schaffe, mich dazu zu verändern, dann muss ich die Situation verlassen. Das gilt in anderen Beziehungen übrigens auch. Ja? Ich kann den Partner ja auch nicht ändern. Und wenn ich mich da nicht ändern kann, dann muss ich die Beziehung vielleicht verlassen oder ich finde irgendeinen komischen Weg. Aber das ist immer ein Grund, wenn ich das dann nicht schaffe, da einen Komfort zu finden, dann muss ich halt gehen. Und dann sind Leute gegangen. Also wir sind jetzt noch 4, wir waren ja mal 7. Ne? Das heißt, Leute hatten nicht genug zu essen, sind nicht damit klargekommen, dass es Konflikte gab oder denen war es zu kalt. Und dann diese, so eine Schwelle, das gibt es auch in anderen Situationen im Leben, ist immer dann der Frage, okay, kann ich irgendwas machen, damit es besser wird? Und wenn ja, wie geht es? Weil wir haben irgendwann uns gesagt, wir vier verlassen diese Wildnis nicht. Wir bleiben jetzt hier. Wir nehmen mal an, es gäbe keinen Ausweg. Ja, und deswegen mussten wir uns dann umstellen. Ja, das ist die Abschlussparty. Also, wir hatten den längsten und kältesten Winter seit Wetteraufzeichnung. Das heißt also, lange Zeit minus 40 Grad und minus 30 Grad. Und wir wussten irgendwann ziemlich gut, was es heißt, mit Kälte klarzukommen. Heißt nämlich, dass ich mein inneres Feuer, wir haben ja alle ein Feuer, weil wozu nehmen wir Kalorien auf? Wir haben ja Energie. Kalorien und Kalor heißt Wärme, das kommt schon irgendwo her. Das heißt, wir hatten gelernt, mit unserem Feuer gut klarzukommen und unterwegs zu sein und haben es dann irgendwann geschafft sozusagen. Und dann war ein Jahr vorbei. Wir waren ehrlich gesagt auch froh, dass es dann vorbei war, weil es natürlich eine sehr lehrreiche, aber auch anstrengende Zeit war. Und ich schließe mit einem wunderschönen Zitat und einer Frau, die in einem Workshop, den ich gemacht habe, die Schuhe auszog und irgendwie so ihren Weg geht. Und der ist folgender: Die Alten wussten, dass das Herz eines Menschen, der sich der Natur entfremdet, hart wird. Sie wussten, dass mangelnde Ehrfurcht, Wertschätzung von allem Lebendigen und allem, was da wächst, bald auch die Ehrfurcht und Wertschätzung vor den Menschen absterben lässt. Deshalb war der Einfluss der Natur, der die jungen Menschen feinfühlig machte, ein wichtiger Bestandteil ihrer Erziehung. Und was ich damit sagen will, oder was auch vielleicht dieses Zitat, warum ich es genommen habe, ist, dass all die Dinge, von denen ich jetzt sprach, also wir haben irgendwie was über Ernährung gemacht, über wie leben wir zusammen, Arbeitsleben, draußen Kontrolle oder Vertrauen, diese Fragen, die werden in der Natur halt super sichtbar. Die werden auch in anderen Kontexten sichtbar. Aber die Natur ist ein Ort, wo die Dinge, die Prinzipien, von denen ich gerade sprach, so super begreifbar werden. Vielleicht nur eine mini kleine Geschichte. Wir haben immer so Nüsse bekommen und einmal, eine Zeit lang haben wir dann schwarze Walnüsse bekommen. Das kennt ihr wahrscheinlich keiner. Das ist ein amerikanisches Phänomen. Und die Dinger sind super hart und da ist fast nichts drin. Und wir haben die geknackt und dachten uns, die spinnen doch wohl hier, was ist das denn, ja? Und dann sind wir irgendwann, als wieder Neumond war, sind wir da zu dem Anleiter hin und hatten uns vorher so vorgenommen, so jetzt hauen wir mal richtig auf den Tisch und sagen, wir haben hier Geld bezahlt für das Programm, wir wollen auch die richtigen Nüsse. Also sind wir da rein zu dritt, sind in unser Büro rein, machen die Tür auf. Was macht er natürlich gerade? Passende Szene, er knackt diese schwarzen Walnüsse selber, ja? Und pult da das kleinste Zeug raus. Und dann, in dem Augenblick wusste ich schon, wir sollten einfach umdrehen. Also jetzt können wir die Mission einfach, wir können einfach umdrehen und es lassen. Der vorne hat sich immer noch aufgebäumt, ja, wir wollen unsere normalen Walnüsse zurück, das kann doch alles nicht sein. Und ich dachte mir schon so, Scheiße, das ist keine gute Idee hier. Und er guckt nur so und meint so, ja, was denkt ihr eigentlich, welche königliche Hoheit ihr seid? Habt ihr schon mal probiert, einen Haselnussbaum anzujammern, dass er euch Walnüsse schenken soll? Und wir also, okay, das ist auf jeden Fall ein Argument. Und wir sind umgedreht und haben dann wieder diese Walnüsse bekommen die ganze Zeit und haben dann irgendwann einen Weg gefunden, die aufzumachen, rauszupulen und zu essen und sie wertzuschätzen. Und warum ich sage, ist, wir konnten nicht kontrollieren, was wir für Essen haben. Wir können ja auch einem Baum nicht erzählen, was er tun soll, sondern wir mussten Wertschätzung dafür lernen, was wir kriegen. Das ist eigentlich das, was vorher mit den Koisan da stand. Zu wissen, ich kriege alles, was ich brauche, was ich mir ersehne und das ist halt vielleicht nicht das, was ich mir wünsche. Genau, und ja, da ich noch Fragen beantworten will, danke ich jetzt erstmal für die 60 Minuten Aufmerksamkeit hier während meines Erzählens.